Deutschlandfunk Nova.
Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
Ich weiß nicht, wo und über was ihr eure Abschlussarbeit so geschrieben habt. Ich habe meine Masterarbeit damals über Salafismus in Deutschland geschrieben. Und das konnte ich ziemlich gut vom Schreibtisch aus machen. Ich bin dann zwischendurch mal in die Bib gefahren, habe mir Bücher ausgeliehen. Dann habe ich mich zu Hause meistens hingesetzt. Es war im Sommer. Und ich habe dann viel draußen im Garten schön in der Sonne geschrieben. Habe zwar nicht viel dabei gesehen auf dem Laptop, aber immerhin war ich am Ende von meiner Masterarbeit schön braun. In unserem Weltempfänger sprechen wir heute mit Katharina Wilhelm, die ist 26 Jahre alt und Katharina hat ihre Masterarbeit nicht am Schreibtisch oder im Garten geschrieben. Die ist Ethnologin und musste raus ins Feld, also weg von ihren Büchern. Katharina, du hast deine Masterarbeit in Kenia geschrieben. Du wolltest rausfinden, wie sich Sport, vor allem Fußball, auf Werte wie Respekt, Toleranz oder Disziplin auswirkt. Das heißt, man kann sagen, du hast für deine Abschlussarbeit die meiste Zeit auf dem Fußballfeld verbracht, oder?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen.
Was wolltest du genau rausfinden in deiner Masterarbeit?
Also ich war bei einem Projekt, was sich quasi auch auf die Fahnen geschrieben hat, das über Sport, das ist ein soziales Sportprojekt, dass über Sport gewisse Werte vermittelt werden. Werte, wie eben du gerade schon angesprochen hast, Toleranz, Respekt, Disziplin. Und ich wollte mir einfach grob gesagt anschauen, ob und wie das funktioniert, wie sich diese Werte im Leben der Projektteilnehmer, also das sind hauptsächlich Kinder und Jugendliche gewesen, wie sich diese Werte eben im Leben dieser Teilnehmer abbilden, ob sie überhaupt eine Rolle spielen, diese von außen hereingetragenen Werte und wie sie eben dann umgesetzt werden oder auch nicht.
Du sagst, du hast Ethnologie studiert, da ist das schon relativ normal, dass man dann für seine Abschlussarbeit auch wirklich so ins Feld geht, oder?
Ja,
oder war das besonders?
Nee, das ist eigentlich sozusagen eine Art Initiationsritus bei den Ethnologen. Das unterscheidet sich ja auch dann in dem Sinne von anderen Wissenschaften, also dass wir empirisch arbeiten, aber halt in einer sehr intensiven Form, also mit längeren stationären sogenannten Feldforschungsaufenthalten. Das ist eigentlich Pflicht im Master. Es gibt mittlerweile auch Leute, die das nicht mehr so intensiv machen, aber es ist schon immer eigentlich normal, dass man lange und intensiv im Ausland sich aufhält während des Masters und teilweise auch schon während des Bachelors.
Du hast da einen Sportverein besucht, den hat ein deutscher Auswanderer gegründet und der wollte eben auch diese Werte durch Sport vermitteln. Mhm. Kannst du ein bisschen was über den Verein erzählen? Was ist das für ein Verein und wer ist der Mann, der den gegründet hat?
Also der Verein wurde gegründet von Lothar Vierle. Das ist, wie du schon gesagt hast, ein deutscher Auswanderer. Der war ein Sportlehrer, der sich auch in Deutschland schon so sehr vielseitig sozial engagiert hat, der dann irgendwann nach Kenia gegangen ist und sozusagen den das Land da auch nicht mehr losgelassen hat und der jetzt mittlerweile seit 7 Jahren dort lebt und sein Know-how da eingebracht hat und eben ein soziales Sportprojekt dann auch dort gegründet hat. Das Projekt besteht eigentlich aus 4 Säulen. Es gibt einmal diese Fußballauswahlmannschaft, mit der ich mich hauptsächlich in der Masterarbeit beschäftigt habe. Es gibt aber auch noch andere Bereiche wie intensive Arbeit mit Straßenkindern. Es gibt Ferienprogramme, die in großen Ferienevents für den ganzen Ort eigentlich gestaltet werden. Und es gibt eine Straßenfußballliga, die auch mit mehreren Schulen und dann bis zu 1000 Kindern wöchentlich durchgeführt wird.
Wie hast du dich dann auf die Reise da vorbereitet? Also musstest du dich irgendwie besonders vorbereiten oder bist du ja relativ entspannt hingeflogen?
Ja, also ich hatte den Vorteil, dass ich Kenia schon ein bisschen kannte, weil ich meine Bachelorforschung da auch schon gemacht habe und Freiwilligenarbeit seit 2013 dort leiste, habe aber schon auch mich ja sozusagen über Fragebögen vorbereitet, habe natürlich viel gelesen, musste auch für meine Universität ein Konzept verfassen und was halt bei mir besonders war, ich habe viel trainiert, also sportlich eben mich ein bisschen vorbereitet. Ich mache zwar schon mein Leben lang irgendwie Sport, aber es ist schon nochmal was anderes, in Kenia mit jungen Männern oder mit jungen Menschen einfach Sport zu machen, deren Lebensinhalt es da ist. Also da war ich schon teilweise die langsamste, aber ich habe trotzdem versucht durchzuhalten und habe dann im Vorfeld eben auch schon versucht, ein bisschen zu trainieren.
Also bist viel laufen gegangen oder hast Fußball gespielt oder was hast du gemacht?
Ich bin hauptsächlich laufen gegangen, Fußball gespielt habe ich mal früher, aber das ist halt nicht zu vergleichen mit der Technik und dem Fortschritt dieser Jungen. Ja. Habe dann aber schon auch mitgespielt. Ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil die Mannschaft, in der ich war, dann immer verloren hat, aber ich habe das schon versucht, dann auch mal auf dem Feld mitzuspielen.
Katharina, wie muss man sich Juja vorstellen? Ist das eine große Stadt? Konntest du dich da frei bewegen? Wie hast du da gewohnt?
Juja ist eine, ja eigentlich ist es eine Kleinstadt. Es befinden sich 70.000 Menschen da, was aber daran liegt, dass es eine sehr große Universität gibt, auf deren Campus ich auch gelebt habe, weil es da Unterkünfte gibt für internationale Studierende, die da aus verschiedenen Gründen eben ab und zu mal hinkommen. Okay. Und dort habe ich eben gelebt, was ein Sicherheitsvorteil war, weil die Universität von der Security-Firma rund um die Uhr bewacht wird. Es gibt aber in Juja auch mehrere Viertel, die man nach ja, allgemeinen Definitionen als Slums bezeichnet, wo die Infrastruktur einfach nicht vorhanden ist. Keine Elektrizität, keinen Strom, kein Wasser, ja, keine richtigen sanitären Anlagen. Und das Projekt bewegt sich natürlich eben hauptsächlich in diesen Slums, vor allem in einem Slum, das Gachororo heißt. Und dort war dann eigentlich auch meine Forschung hauptsächlich angesiedelt. Und dann bin ich eben nur zum Schlafen zurück in die Uni, in den Campus gegangen.
Du hast ja schon gesagt, dass du vor allem mit so einer Fußballauswahlmannschaft dich mit denen beschäftigt hast. Wie haben die auf dich reagiert? Haben die das verstanden, was du da irgendwie willst? Oder also wie hast du denen das erklärt?
Also da hat der deutsche Projektleiter mich wirklich auch von Anfang an die Hand genommen und hat auch den Jungs erklärt, was ich hier mache. Also ich hätte nicht können besser aufgenommen werden. Ich fühlte mich nach der zweiten Woche eigentlich als Mitglied dieser Mannschaft. Ich wurde integriert. Die haben mich überall hin mitgenommen. Es war gar keine Frage, dass ich da die einzige Frau war. Also das war wirklich eine ganz herzliche Aufnahme, herzliches Willkommen und auch gute Situation. Ich glaube, dass die Jungs auch schon irgendwie verstanden haben, was ungefähr ich da mache, weil ich ja auch mit ihnen viele Interviews geführt habe. Im Ort war das so ein bisschen anders. Also die haben oft, ich glaube, bis zuletzt auch nicht wirklich kapiert, ob ich da jetzt eigentlich zu dem Projekt gehöre, was ich da mache. Ich habe es immer wieder erklärt, aber viele haben auch immer nur gedacht, ich bin irgendwie die Schwester des Projektleiters oder seine Frau. Ja. Oder ja, aber ich habe versucht, offen damit umzugehen.
Wie konntest du dich mit denen verständigen? Kanntest du die Sprache? Konntest du mit denen Englisch reden? Oder ja, wie habt ihr euch verständigt?
Also mit 70% würde ich sagen, konnte ich auf Englisch die Interviews führen. Ich habe damals mäßiges Kiswahili gesprochen, das wurde besser während der Forschung. Habe aber, wenn ich Interviews auf Kiswahili oder einer anderen Sprache geführt habe, einen Übersetzer dabei gehabt. Ja.
Was sind das für Jungs, die ja in dieser Fußballauswahlmannschaft sind?
Also die Jungs werden in dieser Fußballauswahlmannschaft natürlich einerseits aufgrund ihres fußballerischen Talents ausgewählt, aber dazu kommt auch noch, dass sie allesamt aus sozial benachteiligten Familien kommen. Also wenn man merkt, ein Junge hat das Talent Fußball, geht das Projekt hin und schaut sich die Lebensumstände der Familie an, um eben sicherzustellen, dass die Hilfe und die Unterstützung auch den bedürftigsten Familien vor Ort zugutekommt. Und die Jungs sind im Alter von 11 bis 15 Jahren und kommen alle aus diesem Ort. Einige sind auch geflüchtet, also sind geflüchtete Kinder aus größtenteils dem Südsudan. Mhm. So werden die dann eben sozusagen ausgewählt.
Und Fußball spielt da wahrscheinlich einfach eine sehr, sehr große Rolle, oder?
Ja, Kenianer sind wahnsinnig fußballverrückt. Die wissen alle Ergebnisse der Premier League, der Bundesliga. Ich musste da auch schon gut aufpassen, dass ich da immer up to date war,
ja,
um die Jungs,
damit ich mitreden kann.
Ja, das ist schon so.
Du wolltest dann ja rausfinden, ob Fußball eben wirklich dabei helfen kann, Werte zu vermitteln, also Disziplin, Toleranz und so weiter. Mhm. Wie bist du da vorgegangen, um das rauszufinden? Hast du hauptsächlich beobachtet? Hast du selber ja dann hauptsächlich mitgespielt oder wie lief das ab?
Also es gibt in der Ethnologie eine sogenannte Königsdisziplin, die die Ethnologie auch von anderen empirischen Wissenschaften unterscheidet. Das nennt sich teilnehmende Beobachtung. Das klingt erstmal ein bisschen paradox, ist es auch. Aber es ist einfach zentral, da durch diese lange Phase der Präsenz vor Ort zunächst mal zu beobachten, aber dann eben ganz zentral auch teilzunehmen. Also dass ich wirklich eben, wie gesagt, auch mitgespielt habe, mich ganz eng an der Mannschaft bewegt habe, mit ihnen gekocht habe, gewandert, gelaufen, alles mitgemacht habe, um die Dynamiken einer solchen Mannschaft eben von innen heraus zu verstehen und nicht von außen zuzugucken und mir selber irgendwie was zusammenzureimen, ist der Junge jetzt selbstbewusst oder nicht, oder auch einfach nur den Jungen zu fragen, du bist du jetzt selbstbewusst geworden, ja oder nein, kreuze an, so läuft es eben nicht, sondern das geht dann einfach über das Selbstmiterleben dieser Dynamiken, aber natürlich auch auf der anderen Seite, das ist die anderen 50% sind dann doch Interviews, wo ich versucht habe herauszufinden, wie die Jungen diese Werte selber verstehen, wie sie sie definieren anhand von Beispielen. Und natürlich habe ich auch mit den Familien gesprochen, mit den Eltern, mit Geschwistern, wie sich die Jungs verändert haben, seit sie in dieser Mannschaft sind.
Warum ist das so wichtig, denen überhaupt ja diese Werte zu vermitteln? Also warum müssen die unbedingt ja Toleranz vermittelt bekommen? Also kriegen die das dann nicht beigebracht oder wem gegenüber müssen die oder lernen die tolerant zu sein?
In Kenia gibt es sehr viele verschiedene Ethnien, 43. Es ist schon immer ein großes Problem gewesen, dass sich diese Ethnien gegenseitig, ja, man könnte fast sagen, bekriegen. Da gab es auch schon teilweise Bürgerkriege. Und das geht bis in die Schulen runter, also bis auf die kleinste familiäre Ebene oder auf die kleinste, ja, erzieherische Ebene, wo da eben wahnsinnig viele Vorurteile vorherrschen. Und da ist es halt besonders wichtig, dass auch, ja, dass die Kinder einfach auch lernen, mit anderen Kindern anderer Ethnien, anderer Länder umzugehen, weil das einfach halt eine soziale Realität in dem Land ist.
Ja, und wahrscheinlich, also wie du auch schon gesagt hast, weil eben auch viele natürlich von umliegenden Ländern nach Kenia dann auch fliehen, ne?
Ja, genau. Hauptsächlich eben aus dem Südsudan, der ja im Moment auch immer noch von einem Bürgerkrieg betroffen ist. Und da ist es eben, in den Schulen ist das Thema, aber es wird eben nicht so richtig umgesetzt, dadurch, dass zum Beispiel die Lehrer eben auch, wenn der Lehrer von der einen Ethnie kommt und das Kind aus der anderen, dann kommt es tatsächlich vor, dass das Kind benachteiligt wird. Das heißt, diese Art von Erziehung zur Toleranz findet eigentlich in den Schulen nicht richtig statt oder nur marginal.
Und in den Familien selber dann wahrscheinlich auch nicht richtig, ne?
Nee, natürlich gibt es viele Menschen, die das auch mittlerweile anders sehen. Vor allem junge Leute gehen da sehr viel progressiver mit um. Aber es wird eigentlich hauptsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, einfach gar nicht thematisiert, weil sich die Leute dort auch einfach mit anderen Dingen tagtäglich beschäftigen müssen, weil sie eben am Existenzminimum leben. Und da ist einfach auch kein Platz für Erziehung zur Toleranz, für Erziehung zu Respekt. Da geht es einfach hauptsächlich teilweise einfach ums nackte Überleben.
Ja. Was war jetzt dein Ergebnis in deiner Masterarbeit? Also funktioniert das mit diesem Sportprojekt?
Ja, also ich kann tatsächlich sagen, umfassend zu sagen, das funktioniert. Diese Kinder treten wahnsinnig tolerant, sie treten wahnsinnig diszipliniert und auch respektvoll gegenüber sämtlichen Akteuren auf. Ich kann jetzt sozusagen abschließend nicht beurteilen, inwiefern das wirklich am Fußball hängt. Ich bin der Meinung, dass das auch über andere Dinge funktionieren würde, wobei der Fußball natürlich einige Vorteile bietet, dass es ein Teamsport ist, dass es ein hoher Zusammenhalt innerhalb von Fußballmannschaften einfach geben muss, um zu gewinnen. Das heißt, das ist schon von Vorteil, also diese Sportart. Aber ich denke, dass dadurch, dass das Projekt das eben über verschiedene Sportarten versucht und auch über andere Aktivitäten, einfach eine sehr hohe Bindung dieser Kinder an das Projekt stattfindet und dass die Kinder somit auch bereit sind und motiviert sind, umzusetzen, was ihnen eben hier vermittelt werden soll.
Wie hast du das erfahren, wenn du sagst, ja, das funktioniert wirklich, die sind wirklich toleranter, selbstbewusster, disziplinierter geworden? Kannst du da mal irgendwie ein, zwei Geschichten erzählen, wo man das ein bisschen dran erkennen kann?
Also es ist zum Beispiel immer wieder erstaunlich gewesen, ich habe es zweimal miterlebt, wie ein neues Kind in das Team aufgenommen wurde. Es gibt dann immer wieder Situationen, wo in der erwähnten Straßenfußballliga der Projektleiter und seine Trainer merken, oder ist ein Kind, das spielt relativ gut, und dann wird dem Kind die Gelegenheit gegeben, in der Mannschaft mitzutrainieren. Und es war erstaunlich, wie umfassend das Kind schnell und rapide aufgenommen wurde, ohne groß zu fragen, aus welcher Ethnie das Kind kommt, ohne danach zu fragen, welchen Background es hat. Es wurde einfach direkt integriert aufgenommen und als gleichberechtigt behandelt. Mhm. Also das wäre zum Beispiel so eine Sache, wo man das merkt. Und dann auch einfach daran, dass die Kinder einfach solche Sachen umsetzen, wie Danke und Bitte zu sagen. Sie helfen beim Tragen von Dingen. Sie sind hilfsbereit, sie sind diszipliniert, wenn es zum Beispiel darum geht, es gibt was zu essen. Dann gibt es keine Schlägereien, es gibt kein Gerangel. Es gibt auch keine Beschwerden. Ich will lieber was anderes oder ich will lieber Schokolade oder irgend sowas, was man vielleicht in Deutschland sich unter Umständen vorstellen könnte. Die sind einfach zufrieden, dankbar und zeigen das auch.
Hast du auch, du hast ja wirklich 4 Monate da verbracht, hast viel Zeit mit den Jungs dann auch verbracht. Hast du auch so innerhalb dieser Zeit wirklich so eine, ja, Veränderung bei irgendwie jemandem gemerkt, dass er am Anfang ja vielleicht irgendwie ganz anders war als dann am Ende, als du wieder abgereist bist?
Ja, da gab es tatsächlich einen Jungen, der am Anfang viel geweint hat, der sich am Anfang noch nicht so richtig eingefunden hat und der halt einfach ein bisschen ein sensibleres Kind war und oft so ein bisschen bockig auch reagiert hat, sich an den Rand gesetzt hat und dann nicht mehr weitermachen wollte. Und der hat sich innerhalb von diesen 4 Monaten um 180 Grad beinahe gedreht. Es wurde immer intensiver, der Junge wurde immer engagierter. hat auf einmal sozusagen gemerkt, ja, wenn ich mich gut verhalte, wenn ich mich einbringe, wenn ich mich engagiert zeige, dann läuft das viel besser, dann akzeptieren mich meine Teamkollegen auch viel eher. Und dann war das auch so, dass der Junge mal für alle Wasser mitgebracht hat, in einem großen Kanister angeschleppt hat und der hat sich eigentlich wirklich dann am Ende als vollwertiges und wichtiges Mitglied der Mannschaft auch mir gegenüber präsentieren können.
Cool. Du planst ja jetzt wieder nach Kenia zu fahren. Wann geht's los und was machst du dann da?
Mitte März geht es wieder los und ich habe jetzt angefangen, an meiner Doktorarbeit zu arbeiten. Schreiben natürlich noch nicht, aber es steht jetzt eben erstmal die nächste Feldforschung für meine Doktorarbeit an. Die wird eine sogenannte Multisited Ethnography werden, das heißt Feldforschung an mehreren Standorten in Kenia, in Tansania und in Uganda höchstwahrscheinlich. Vollkommen abgeklärt ist es noch nicht. Ich arbeite dieses Mal neben dem Sportprojekt, das auch wahrscheinlich wieder eine Rolle spielen wird, arbeite ich mit den SOS-Kinderdörfern zusammen.
Das heißt, du wirst dann auch deinen alten Sportverein wahrscheinlich nochmal sehen.
Ja, natürlich. Also ich bin da nach wie vor involviert, integriert, halte guten Kontakt und bin auch teilweise auch immer noch manchmal auf dem Fußballplatz dabei, werde auch in Juja meine Basis immer noch nach wie vor haben und den Verein mit Sicherheit auch integrieren in meiner Doktorarbeit.
Cool. Und kannst du deine Fußballskills ja dann auch noch ein bisschen verbessern?
Ja, das hoffe ich.
Sagt Katharina Wilhelm, die war für ihre Masterarbeit in Kenia. Und wenn ihr selbst auch spannende Reisegeschichten zu erzählt habt, wenn ihr zum Beispiel mal als, Friseur für den Kaiser von Japan gearbeitet habt oder mal mit einer Kuh durch Sibirien geritten seid, dann schreibt uns gerne eine Mail an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Rahel Klein.
Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.